Gut, ihr Mainzer, jetzt ist es also doch passiert. Die Mainzer verlieren das erste Bundesligaspiel unter Urs Fischer, dürfen sich aber über das Debüt von Silas freuen. Und kommt jetzt noch ein neuer? Darüber sprechen wir jetzt bei 05 Inside, der Mainz 05 Show der AZ. Es war ein Nachmittag der verpassten Chancen für Mainz 05. Die 05er zeigen in der ersten Halbzeit echt eine richtig gute Leistung, müssen eigentlich höher als 1:0 führen. Potulski schießt an den Pfosten, Silas scheitert freistehend und dann noch mit einem Lupfer. Und am Ende steht dann eine 1:2 Niederlage, die nicht unverdient ist. Und das war eine Niederlage, die den Rheinhessen richtig wehgetan hat. Darüber und über weitere Themen möchte ich heute mit meinem lieben Kollegen Pascal Affelder sprechen. Servus Pascal.
Servus Erik.
Fangen wir doch gleich an. 1:2 in Köln, das war unnötig, oder?
Ja, es war unnötig, vor allem, weil wir mal wieder die üblichen Gesichter von Mainz 05 gesehen haben. Eine wirklich gute erste Halbzeit, ja, da hat mir extrem vieles gefallen. Die Mannschaft hat sich Torchancen rausgespielt, hatte über weite Strecken auch wirklich Kontrolle, ja. Und dann eben das andere Gesicht in der zweiten Halbzeit, wo man gemerkt hat, okay, ganz so schnell lassen sich alle Probleme offensichtlich doch nicht beheben. Mal wieder in eine Passivität verfallen und diesmal eine Führung nicht nur aus der Hand gegeben, sondern das Spiel dann am Ende auch noch verloren.
Wir haben ja schon, und auch nicht nur wir, sondern auch der Verein, den Existenzkampf ausgerufen. Wie hart ist denn so eine Niederlage jetzt zum Start in die Rückrunde im Kampf um den Klassenverbleib?
Extrem hart. Also man hätte natürlich auch den ersten FC Köln nochmal richtig da unten mit reinziehen können. Diese Chance hat man verpasst, steht auf einem direkten Abstiegsplatz. Das kann man nicht schönreden. Ich hatte vor dem Spiel wirklich das Gefühl, dass Mainz 05 vielleicht mal so einen Lauf starten kann, ja, sich in den nächsten Wochen so peu à peu nach oben kämpfen kann. Ganz so leicht geht es aber offenbar eben nicht. Ja, Rückschläge gehören dazu im Abstiegskampf, das wird auch so bleiben. Ich fand es aber vor allem so bitter, weil es eben inhaltlich mal wieder das gezeigt hat, was die letzten Wochen gezeigt haben. Und das müssen die Mainzer ganz schnell in den Griff kriegen, sonst wird es wirklich schwer mit dem Klassenerhalt.
Du hast es schon angesprochen, es war wieder dieses Muster. In Führung gegangen und dann ist das aus den Händen geglitten. Warum ist das so?
Es gibt mehrere Punkte. Also Punkt 1 ist für mich, dass sie es eben nicht schaffen, aus diesen guten Phasen, die sie ja in fast jedem Spiel haben, Kapital zu schlagen, sprich die Führung auszubauen, das zweite, vielleicht auch mal dritte Tor zu schießen. Ja, das mag in einzelnen Situationen vielleicht einfach auch fehlendes Spielglück sein. Ja, ich denke da an das Potulski-Ding, was an den Pfosten kullert, das spielt auch eine Rolle. Im Großen und Ganzen ist es aber eben auch eine Qualitätsfrage. Ja, wie viele Chancen brauchst du, um Tore zu erzielen? Das sind eben zu viele. Gelingt also nicht, in der ersten Halbzeit in guten Phasen das Ding zuzumachen. Dann kommen wir zu Punkt 2 im zweiten Durchgang, diese Passivität, in die sie immer wieder verfallen. Ja, Mainz 05 ist gut, wenn die Mannschaft aktiv verteidigt. Wenn sie sich zunehmend hinten reindrücken lässt, wird sie passiv, macht den Gegner dadurch stark, ja, und der kann so einen Flow entwickeln. Und das sehen wir eben immer wieder im zweiten Durchgang. Ich würde das auch nicht auf die Fitness schieben. Also ich glaube nicht, dass Mainz 05 ein Konditionsproblem hat. Ja, diese Mannschaft hat in München mehr als 132 Kilometer abgespult. Das ist einer der besten Werte der Bundesliga-Geschichte. Die Mannschaft kommt gerade aus der Winterpause. Also, dass die kollektiv ein Fitnessproblem hat, kann ich mir nicht vorstellen. Einzelne Spieler, Neuzugang Silas, ja, sicherlich nicht bei 100%. Im Großen und Ganzen glaube ich aber eher, dass es eine mentale Geschichte ist. Die Mannschaft hat offensichtlich kein Selbstvertrauen. Kein Wunder, wenn du so eine Saison spielst. Das merkst du dann eben. Ich habe das Gefühl, dass gerade nach der Halbzeit, wenn du geführt hast, die Spieler eben leider Gottes anfangen, drüber nachzudenken, was da eigentlich passiert. Und plötzlich hat die Mannschaft was zu verlieren. Und das merkst du auf dem Platz. Ja, die Ruhe ist einfach nicht mehr da. Die Spieler treffen falsche Entscheidungen. Die Spieler bieten sich auch nicht mehr so an wie davor, wollen die Bälle nicht mehr haben. Dadurch fehlen die Anspielstationen, der Gegner kommt besser ins Pressing. Und so entstehen diese Kettenreaktionen, ja, die den Gegner immer besser ins Spiel holen. Und dann kommt noch Punkt 3 dazu. Die Gegner legen oft richtig Schwung von der Bank nach, siehe Ragnar Ache in Köln. Hingegen ist es bei den 05ern leider so, dass die Wechsel oft mit einem Qualitätsverlust einhergehen. In Köln war das natürlich noch akuter als sonst, weil zu den ohnehin Verletzten noch ein paar Kranke dazu kamen. Aber auch vorher war es oft so, dass die Wechsel zumindest mal keinen Schwung gebracht haben. Leider oft auch einen Qualitätsverlust, wie gesagt. Und wenn der Gegner dann so nachlegt, dann entsteht ein Ungleichgewicht. Und dann wird es leider richtig schwer.
Erstmal danke für die ganze Palette.
Es sind leider einige Punkte.
Hast echt wirklich viele interessante Punkte jetzt genannt. Einen würde ich gerne nochmal aufgreifen. Die Einwechslung von Ragnar Ache hat das Spiel schon verändert. Ja, die Mainzer sind echt an ihm abgeprallt. Waren sie da nicht entweder nicht zweikampfstark genug oder haben sie generell ein Problem auch mit der defensiven Widerstandskraft?
Also zum einen spielt das rein, was ich eben angesprochen habe, mit der Passivität, weil ja, Ragnar Ache ist super schwierig zu verteidigen, der kommt einfach mit einer extremen Wucht. Wenn er aber natürlich auch konstant mit Flanken gefüttert wird, die teilweise mit sehr viel Zeit geschlagen werden dürfen, dann ist es schwer, den zu verteidigen. Also das Problem fängt schon früher an. Punkt 2, die Zweikampfstärke ist aber natürlich auch ein Thema. Und das zieht sich auch durch die gesamte Saison. Wenn wir uns die einzelnen Spieler mal anschauen, dann ist es so, okay, du hast einen Stefan Bell, der extrem kopfballstark ist, ja, und ein gutes Stellungsspiel hat. Hat natürlich Probleme, wenn er in Laufduelle kommt. Du hast einen Danny da Costa, der leider sehr häufig ein Unsicherheitsfaktor ist in dieser Saison. Du hast einen Dominic Kohr, der auf einem, würde ich mal sagen, konstant ordentlichen Niveau performt, aber auch ein ganzes Stück weit von der herausragenden Verfassung ist, die er über die vergangenen Jahre meistens hatte. Und dann wird es schwierig. Ja, Andreas Sanko-Olsen ist verletzt. Ein Kaspar Podolski mit 18 Jahren macht es noch herausragend für sein Alter. Aber dass der hin und wieder mal einen Zweikampf mit einem gestandenen Bundesliga-Profi verliert, gehört auch dazu. Und ja, du hast eben nicht diese individuelle Klasse, um es auszubügeln, wenn der Gegner so einen Stürmer wie Ragnar Ache so häufig in die Position bekommt.
Jetzt ist ja die Bilanz von Urs Fischer, wir haben es ja eingangs thematisiert, in gewisser Weise pari. 5 Spiele, ein Sieg, 3 Unentschieden, 1 Niederlage. Wie denkst du darüber nach? Zieh mal vielleicht auch ein bisschen Bilanz. Ja? Ist ja nach 5 Spielen immer gern gesehen.
Also die Bilanz fällt meiner Meinung nach unterm Strich immer noch deutlich positiv aus. Ja? Man muss sich ja einfach nochmal zurückversetzen in die Zeit, wo es mit Bo Henriksen so sich dem Ende neigte. Ich denke da an das Spiel in Freiburg. Ja, das waren wirklich zum Schluss zumindest leere Auftritte dieser Mannschaft, die überhaupt keine Stabilität mehr hatte. Und da ist das jetzt schon ein ganz anderes Bild. Ja, du hast ein stabiles Konstrukt, auf dem du aufbauen kannst. Die Defensive ist stabiler geworden. Was natürlich fehlt, ist die offensive Power. Und da muss jetzt eben der nächste Schritt kommen. Die Voraussetzung hat die Vereinsführung dafür jetzt geschaffen. Hat Philipp Tietz verpflichtet, hat Silas verpflichtet. Also jetzt gibt es keine Ausreden mehr für Urs Fischer. Jetzt muss dieser nächste Schritt erfolgen.
Und trotzdem, wenn wir nochmal auf die letzte Partie jetzt in Köln eingehen, auf die Niederlage. Mainz hat wieder geführt und wie gesagt, hat die Partie dann aus der Hand gegeben. Hast du insgesamt das Gefühl, dass die Mannschaft noch ein bisschen zu brav auftritt, noch so, also oder andersrum gesagt, sich im Kampf um die Existenz im Fußball-Oberhaus noch ein bisschen ekliger präsentieren müsste?
Ich weiß, was du meinst. Ich finde diese Diskussion immer ein bisschen schwierig, weil wir uns natürlich fragen müssen, was wollen wir eigentlich? Ja, vor ein paar Wochen haben wir darüber diskutiert, dass Dominic Kohr viel zu hart spielt. Jetzt ist für viele die Mannschaft zu weich. Das finde ich immer ein bisschen schwierig. Wenn man auf einzelne Szenen schaut, ja, dann gibt es natürlich Punkte, wo man sagen kann, eine Mannschaft, die Abstiegskampf komplett verinnerlicht hat und lebt, die agiert ein bisschen anders. Ich denke da an diese Phasen, wo der Gegner eben Aufwind bekommt, ne, zum Beispiel in Köln mit dem Stadion im Rücken. Dann vielleicht das ein oder andere Foul mal mehr ziehen, sich vielleicht auch mal ein bisschen fallen lassen, vielleicht auch einfach mal länger liegen bleiben, Schwung rausnehmen. Diese Cleverness, die wird sicherlich in der einen oder anderen Situation helfen. Ich glaube trotzdem, dass die anderen, die spielerischen Probleme erstmal grundlegender sind und das dann on top kommt.
Schreibt's ihr doch gerne mal unten in die Kommentare. Wie seht ihr das? Treten die Mainzer noch ein bisschen zu brav auf? Aktuell muss da noch ein bisschen mehr Härte rein, gerade im Abstiegskampf. Verratet mal, wie ihr das seht und schreibt es gerne in die Kommentarspalte. Ja, deutlich hoffnungsvoller war doch da schon das Debüt insgesamt von Silas. Ja? Auf den wollen wir heute mal ein bisschen tiefer eingehen. Wie hast du sein Debüt gesehen in Köln?
Also insgesamt war es ein guter Auftritt, wenn man sich vor Augen führt, wie lange dieser Typ nicht gespielt hat. Kommt ja aus einer langen Verletzung und ist danach auch gar nicht mehr reingekommen in Stuttgart. Wenn man das betrachtet, dann war es ein wirklich sehr guter Auftritt. Ja, also er war extrem auffällig, hat schon angedeutet, was er dieser Mannschaft bringen kann. Hat viele Aktionen gehabt, hat auch für Torgefahr gesorgt. Gleichzeitig war er natürlich auch komplett platt nach 60 Minuten. Ja, das war schon sehr auffällig. Also bei 100% ist er noch nicht. Das wird noch ein paar Wochen dauern. Aber der erste Eindruck war sehr positiv.
Lass uns doch gerade mal auf die Zahlen schauen zum Silas-Debüt bei Mainz 05 in Köln. Also hier sehen wir, hast es gerade schon angerissen, nach 60 Minuten war er platt. Hat insgesamt 24 Ballkontakte gehabt, 2 Torschüsse und kam auf einen Topspeed von 33,9 km/h. So, ich bleibe aber trotzdem dabei, wenn ich an die zwei Torschüsse denke. Also mindestens einen davon muss er machen, oder?
Ja, also die Szene, wo er allein auf Marvin Schwäbe zuläuft, klar, was willst du da sagen? Das ist eine riesige Torchance. Natürlich muss er den machen. Ich finde, man kann ihm noch zugestehen, das mit fehlender Spielpraxis zu begründen. Ja, vielleicht macht er den, wenn er komplett im Flow ist. Aber ja, dieser Torchance trauert man natürlich hinterher.
Wie hast du den Lupfer gesehen, dann auch kurz danach?
Würde ich ein bisschen anders einordnen, weil das schon eine schwierigere Situation war. Ja, ich finde, die Idee da zu lupfen ist gut. Er ist ja auch über den Torwart gegangen. Ja, dass er dann auf der Linie noch abgefangen wird, passiert halt. Aber an die Szene habe ich ehrlicherweise gar nicht mehr groß nachgedacht. Ich hatte die ganze Zeit die andere Szene im Kopf, wo er alleine auf den Torwart zuläuft, weil das war die deutlich größere Torschuss.
Ja. Definitiv. Wenn wir generell auf Silas schauen, was gibt er Mainz 05, was sie vorher noch nicht hatten?
Also Punkt 1, wir haben es ja gerade schon in den Statistiken gesehen, ist Geschwindigkeit. Ne? Also Mainz 05 ist eine insgesamt, muss man sagen, schon eher langsame Mannschaft, ja, auch in der Offensive. Gerade jetzt mit dem Urs Fischer Fußball, wo man häufig tiefer steht und dann umschalten will, brauchst du natürlich Geschwindigkeit vorne, ja, um schneller vorm gegnerischen Tor zu sein, als die Gegner sich eben fallen lassen können. Und da ist er natürlich eine Waffe, das hat er jetzt schon mal angedeutet. Punkt 2 ist, er traut sich zu, 1 gegen 1 Situationen zu forcieren. Ja, das, entweder klappt es, dann hast du gleich einen Gegner ausgespielt. Und selbst wenn es nicht klappt, ja, ziehst du damit zumindest mal ein oder vielleicht auch zwei Gegenspieler auf dich. Ja, das kreiert direkt Räume für deine Mitspieler. Und das ist dann Punkt 3 für mich. Er macht was Unerwartetes auch mal. Ja, er macht auch hier und da mal einen Übersteiger, und auch wenn es mal nicht klappt. Aber zumindest ist da so ein Überraschungsmoment drin, wenn er am Ball ist. Und das fehlt dem Mainzer Spiel sonst auch. Ja, Nadim Amiri hat das häufiger mal. Aber als Mittelfeldspieler kommt er eben nicht so häufig in diese Situation im gegnerischen Strafraum. Und da kann Silas, glaube ich, der Mannschaft schon sehr helfen.
Apropos Silas, wir bleiben nochmal dabei und haben uns bei einem Experten aus Stuttgart umgehört. Dennis Bayer von Sky gibt mal eine Einschätzung, wie er seine Zeit in Stuttgart gesehen hat und was er sich jetzt bei Mainz 05 ausrechnet.
Silas war beim VfB immer einer der beliebtesten Spieler, gerade bei den Fans, großer Publikumsliebling. Das hängt zum einen damit zusammen, dass er zu den großen Aufstiegshelden gezählt hat, die dafür gesorgt haben, dass der VfB wieder zurück in die Bundesliga gekommen ist. Aber auch damit, dass er ein sehr spektakulärer Spieler ist, der immer mal wieder was Besonderes macht, was auch nicht so erwartet wird, was auch für Unterhaltung sorgt. Und dass er an alles mit so einer Grundpositivität rangeht. Einer, der immer ein breites Grinsen auf dem Gesicht hat, der dadurch natürlich auch sehr, sehr sympathisch rüberkommt. Fußballerisch hat es aber gerade mit Sebastian Hoeneß zusammen nicht mehr wirklich funktioniert, weil die beiden nicht gut zusammenpassen. Silas ist ein klassischer Umschaltspieler, der hat unglaubliche Geschwindigkeit, das ist seine große Stärke. Er ist einer, der sehr gerne und sehr gut dribbelt, damit natürlich mal was Besonderes macht, was Aufsehen erregt, aber was sehr schwer zu kontrollieren und zu kanalisieren ist. Und er hat Qualitäten vor dem Tor, da muss er noch ein bisschen dran arbeiten. Der Abschluss ist nicht perfekt, aber er sorgt für viel Gefahr. Was Silas aber weniger kann, ist wirklich ein gutes Kombinationsspiel, da Lösungen finden, die clever sind, die jetzt nicht mit einem Dribbling oder mit Geschwindigkeit gelöst werden können, sondern wirklich auch Mitspieler einzusetzen, sich da richtig zu bewegen. Und er ist definitiv nicht der große Defensivspieler, hat da oft die falschen Wege gemacht oder Defensivaufgaben gar nicht wirklich mitgemacht. Und deswegen hat er auch so ein bisschen das Vertrauen von Sebastian Hoeneß verloren. Ich könnte mir aber vorstellen, und ich bin sehr sicher, dass es zum Spielstil von Mainz und vor allem von Urs Fischer deutlich besser passt. Da muss er weniger defensiv arbeiten, da hat er eine deutlich offensivere Rolle. Und Fischer arbeitet viel und gerne mit langen Bällen. Und dafür ist Silas der prädestinierte Spieler, weil da läuft er jedem weg. Da bekommt er den Ball in den Lauf, kann mit seiner Geschwindigkeit arbeiten. Und deswegen glaube ich, dass Silas und Mainz 05 auch ein sehr gutes Match wird. Und ich bin froh, dass er in der Bundesliga geblieben ist, weil Silas beim Fußballspielen, beim Zocken zuzugucken, das macht immer Spaß.
Vielen Dank, lieber Dennis, Pascal. Silas und Mainz 05 ist ein Match. Siehst du auch so?
Sehe ich genauso. Also kann ich dem Kollegen nur recht geben. Ja, es spricht vieles dafür, dass es sehr gut passt. Bin mal gespannt. Sie müssen ihn jetzt natürlich erstmal fit bekommen. Ja, sie müssen ihn auf 100% kriegen. Er muss verletzungsfrei bleiben. Auch das war in seiner Karriere ja schon 2-3 Mal ein Thema. Ich erinnere mich einerseits jetzt natürlich an die vorangegangene Knöchelverletzung, davor auch schon mal länger wegen einer Schulterverletzung ausgefallen, hatte mal einen Kreuzbandriss. Also da heißt es jetzt einfach Daumen drücken, ja, dass er fit bleibt und schnell die 100% erreicht. Und dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass er zu diesem X-Faktor im Mainzer Spiel werden kann.
Wir haben auch mal die Community gefragt bei WhatsApp und bei Instagram, wie ihr denn den ersten Auftritt von Silas in Köln so gesehen habt. Und da sehen wir, Pascal, ja, insgesamt waren die Mainzer Fans schon zufrieden, aber sagen auch, da geht noch mehr. Gehst du da grundsätzlich mit? Und was würdest du sagen, wo geht noch mehr? Kann man das schon sagen nach so einem Auftritt?
Also klar, direkt bin ich wieder bei der Torchance. Ja. Das wäre der eine Schritt mehr, das Ding zu machen und das Spiel in eine komplett andere Richtung zu lenken. Vor allem aber, wir haben es ja gerade angerissen, Thema Fitness. Also einerseits die Kraft zu haben, 90 Minuten lang da vorne die Läufe zu machen, aber ja auch die Gegenspieler anzulaufen. Es ist ja auch irgendwo ein zweischneidiges Schwert. Es geht ja nicht nur darum, dass er vorne Tore schießt, sondern die Offensivspieler sind ja auch immer gefragt als Anläufer und als erste Defensivreihe. Das braucht eben die gewisse Fitness, um das über 90 Minuten oder zumindest mal mehr als 60 auf den Platz zu bringen.
In Stuttgart hat er ja häufig über Rechtsaußen gespielt, ja. In Mainz jetzt so ja, hinter Philipp Tietz. Wo siehst du ihn am stärksten für Mainz 05?
Also im Urs-Fischer-System, in diesem 5-3-2, kommt für mich eigentlich nur diese Position da vorne rund um Philipp Tietz in Frage. Diesen klassischen Flügelstürmer, den hast du nicht. Dreier-Mittelfeldzentrum ist für mich kein Thema bei Silas. Du könntest nachdenken über die Schiene, ja, aber wir haben ja auch gerade vom Kollegen gehört, dass die Defensivarbeit nicht zu Silas größten Stärken zählt. Und das ist natürlich die Grundvoraussetzung, um diese Schiene zu bespielen, ja, weil Mainz 05 eben häufig tief steht und die Schienenspieler dann erstmal Außenverteidiger sind. Wäre vielleicht eine Option, wenn er mal von der Bank kommt und du hinten liegst. Klar, dann kann er da sicherlich Offensivpower entwickeln, aber grundsätzlich sehe ich ihn ganz klar in dieser Doppelspitze.
Wer hat denn eigentlich im Moment die Nase vorn? Benedikt Hollerbach oder Silas?
Ja, das wird jetzt ziemlich spannend am Wochenende. Also ich glaube, nach diesem Auftritt ist es Silas. Bin mal gespannt. Der einzige Aspekt, der natürlich für Hollerbach spricht, ist grundsätzlich, wie gesagt, dass Silas nicht bei 100% ist. Wir wissen bei Hollerbach jetzt aber auch nicht, wie er diese Erkrankung, die er hatte, verkraftet hat, ob der jetzt mit Vollpower ankommt. Also aktuell nach dem Auftritt sehe ich tatsächlich Silas leicht vorne schon.
Benedikt Hollerbach, so viel können wir schon mal vorwegnehmen, war heute am heutigen Dienstag wieder beim Training mit dabei und ebenfalls mit dabei war unsere liebe Kollegin und Mainz 05 Reporterin Antonia Meyer, die uns jetzt mal ein Update vom Bruchweg verschafft.
Bei der Trainingseinheit am Dienstagvormittag kehrten gleich mehrere 05-Profis zurück auf den Trainingsplatz, darunter auch Nadim Amiri, Benedikt Hollerbach und Nelson Weiper, die ja das Auswärtsspiel beim 1. FC Köln aufgrund eines grippalen Infekts verpasst haben. Auch Maxim Leitsch trainiert wieder mit der Mannschaft. Verletzt fehlen weiterhin Robin Zentner, Andreas Hanke-Olsen, Nikolas Faratschnik, Anthony Cassie und Philipp Mwene. Jason Lee absolvierte heute nur eine individuelle Trainingseinheit.
Ja, vielen Dank, liebe Antonia. Und an der Stelle jetzt nochmal der Hinweis. Uns gibt es übrigens nicht nur als Videoshow bei der AZ und YouTube, sondern inzwischen auch als Podcast überall, wo man eben gerne Podcasts hört. Also wenn man uns irgendwie mal beim Staubsaugen oder Autofahren verfolgen will, machst du ja in aller Regel.
Gell? Natürlich.
Auch, ja, genau. Dann können wir das natürlich auch gerne bei Spotify anbieten und hört da gerne mal rein. So, Pascal. Dann kommen wir zu unserer Lieblingsdisziplin, Mainz 05 Zahl der Woche. So, lieber Pascal, 109. Die Zahl habe ich dir heute mitgebracht und ich gebe dir einen Tipp. Es hat mit einem möglichen Transfer zu tun.
Okay, dann gehen jetzt bei mir im Kopf natürlich erstmal so die jüngsten Gerüchte hoch, das sind natürlich Stefan Posch, Friedrich auch, aber ich glaube, wir haben zuletzt mal über Posch gesprochen.
Ja, du bist schon, auf einem sehr, sehr guten Weg. 109 Bundesliga-Einsätze hat Stefan Posch bisher zu verzeichnen.
Schon ein paar Jahre her, ne?
Das ist ganz richtig. Bei der TSG Hoffenheim hat er die alle gesammelt. So, und dann wären wir ja auch schon beim Thema Transfermarkt wieder. Ja. Du hast die Namen schon gedroppt. Gib uns doch mal ein Update. Was machen die Poschs, was machen die Friedrichs dieser Welt? Wie sieht's aus?
Tatsächlich ist es relativ ruhig geworden in den vergangenen Tagen. Also Anfang der Transferperiode war es ja so, dass gefühlt 3 neue Gerüchte täglich aufkamen. Hat sicherlich auch damit zu tun, dass die Offensive jetzt abgedeckt ist und es in Anführungszeichen nur noch um die Defensive geht. Könnte aber auch daran liegen, dass man jetzt so seine paar Kandidaten hat und da jetzt in Gesprächen ist. Ne? Ich könnte mir gut vorstellen, dass es jetzt so 2, 3 richtig heiße Kandidaten gibt. Ich glaube auch, dass wir mit Posch und Friedrich da zumindest mal 2 von haben. Oft ist ja noch so einer dabei, den man gar nicht auf dem Zettel hat. Aber gerade Posch ist natürlich auch jemand, wo sicherlich andere Vereine ein Wörtchen mitreden wollen. Und dann kann sich sowas schon ein bisschen ziehen. Ja.
Schreibt ihr doch mal in die Kommentare. Sind die Mainzer gut dabei bei den Transfers? Sind sie schon viel zu spät? Ist viel zu wenig passiert bisher? Wünscht ihr euch noch weitere Neuzugänge? Wann sollen die kommen? Ihr könnt gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Und Pascal, ist natürlich die Frage, wie viel Euro würdest du heute auf einen Last-Minute-Transfer am 31.01. um wahrscheinlich 17.58 Uhr setzen? Ist das vorstellbar für dich?
Vorstellbar, ja. Viel drauf setzen würde ich nicht, weil ich mir sehr sicher bin, dass die Verantwortlichen bemüht sind, das zu verhindern. Ja, also je früher, desto besser, ist ja völlig klar. Jedes Spiel, dass ein Neuzugang mehr dabei ist, ist gut, weil du holst ihn natürlich, weil er im besten Fall eine direkte Verstärkung ist. Aber es kann sich natürlich ziehen. Also ich finde den Zeitpunkt wirklich zweitrangig jetzt. Es ist jetzt schon Mitte Januar. Wenn es ein Last-Minute-Transfer wird, aber das wirklich eine Hilfe ist, dann ist das, glaube ich, am Ende auch jedem recht.
Jedem recht ist mit Sicherheit nicht der Blick auf die Bundesliga-Tabelle. Die können wir jetzt gerade mal einblenden. Und da sehen wir, Pascal, ja, die Lage hat sich natürlich echt schon ein bisschen zugespitzt. Ne? Also wenn wir da nochmal schauen, dass St. Pauli in letzter Sekunde verloren hat, Heidenheim spät den Ausgleich bekommen hat, dann Augsburg ein 2-0 verspielt hat, sind die Mainzer eigentlich insgesamt noch ganz gut weggekommen, oder? Kann man sagen. Also so fast gut weggekommen an dem Spieltag, oder?
Ja, kann man schon so sagen. Also natürlich sind diese 3 Punkte, die du eben nicht geholt hast in Köln, bitter. Man hat den Anschluss aber noch nicht verloren. Was wir jetzt bei diesem Ausschnitt gerade nicht gesehen haben, ist, dass so ab Platz 15 bis Platz 10 alles sehr eng zusammen ist. Ja, da hast du so ein Feld und an das darfst du den Anschluss nicht verlieren. Ja, sonst geht es am Ende eben nur noch um den Relegationsplatz und das wäre wirklich ein Szenario, was es unbedingt zu verhindern gilt. Also ich glaube, jetzt sind es wie viele Punkte auf Augsburg?
Zeigen wir doch gerade nochmal die Tabelle, bitte.
Mal draufschauen. Es müssten 4 sein.
Genau.
4 Punkte. 4 sind es auf Platz 15. Da bist du noch einigermaßen dran, ja, aber das kann sich mit einem Spieltag, wenn du verlierst und da 2, 3 Teams wegziehen, komplett ändern. Dann ist es schon fast außer Sichtweite. Umso wichtiger sind die nächsten Wochen, um da sich möglichst wieder so ein bisschen ranzupirschen.
Die nächsten Wochen ist ein perfekter Übergang. Dann gucken wir uns doch gleich mal an. Wie sehen denn die nächsten Wochen bei Mainz 05 aus? So, 5 Spiele haben wir da mal mitgebracht. Wolfsburg, Augsburg und Hamburg zu Hause, Leipzig und Dortmund auswärts. Ja, ist ja eigentlich dann fast klar, wo die Punkte geholt werden müssen, oder?
Ja, wir haben ja vorhin über die...
Also in Leipzig und in Dortmund,
genau, ist ja klar. Natürlich. wir haben vorhin über das Köln-Spiel gesprochen. Ja, wir haben auch Union mal kurz angerissen. Diese Auswärtsspiele, wo du hast Punkte liegen lassen, was unter anderem ja auch mit der Kulisse zusammenhängt. Ne? Das macht ja schon was aus. Und jetzt wird es eben wirklich mal höchste Zeit, dass das auch andersrum mal gelingt, dass diese Heimspiele gezogen werden. Du hast gegen Heidenheim diesen lang ersehnten ersten Heimsieg der Saison eingefahren. Und daran müssen die 05er jetzt unbedingt anknüpfen, ja, am besten mit dem nächsten Sieg gegen Wolfsburg. Ich glaube, dass sie diese Heimspiele gegen Gegner aus der unteren Tabellenhälfte auf jeden Fall mehrheitlich werden gewinnen müssen. Sonst wird es ganz, ganz schwierig, genug Punkte zu sammeln, um am Ende die Klasse zu halten.
So, und wie viele Punkte musst du jetzt holen aus den nächsten 5 Spielen? 15 gibt's.
Ich finde das mit den Punkten immer ein bisschen schwierig. Weil
das,
wenn
sagst
sie dann
du immer zu mir.
Dann holen sie einen weniger und dann heißt es, dass sie sicher abgestiegen sind.
Nein, sind sie nicht.
Okay,
das werden sie definitiv nicht sein nach den nächsten 5 Spielen.
Lass uns auf die Heimspiele schauen. Das sind, glaube ich, alles Gegner aus der unteren Tabellenhälfte. Da habe ich gesagt, mehrheitlich gewinnen. Das sind aus 3 Spielen 2 Siege, sind schon mal 6 Punkte aus den Heimspielen. Dann hast du die beiden Auswärtsspiele. Rechne ich mal noch 2 Punkte drauf, 8 Punkte.
Okay.
Machen wir es so. Gut.
Also, dann in 6 Wochen sitzen wir hier wieder zusammen und dann spielen wir das nochmal ein und dann gucken wir mal, ob es wirklich 8 Punkte oder vielleicht sogar mehr geholt haben. oder vielleicht auch ein paar weniger. Drei gibt es am Samstag 15:30 in der MEWA Arena gegen den VfL Wolfsburg. Was muss dafür passieren, dass es drei werden?
Also erstmal wird es hoffentlich eine bessere Kulisse als beim Heimspiel gegen Heidenheim. Ich habe aber kurz vor der Aufzeichnung mal reingeschaut in den Ticketverkauf. Es sieht auf jeden Fall positiv aus. Samstag 15:30 ist natürlich eine etwas familienfreundlichere Anstoßzeit als unter der Woche abends. Das ist schon mal ein gutes Vorzeichen. Es wird aber eine schwere Aufgabe. Also Wolfsburg seit dem Trainerwechsel im November hat sich schon stabilisiert. Natürlich fällt aus diesem Bild so dieses 1:8 Debakel gegen die Bayern ein bisschen raus. Aber wenn man das mal ausklammert, und Bayern-Spiele sind nun mal eine Ausnahme, hat sich die Mannschaft extrem stabilisiert. Er ist defensiv wirklich gut, geht kein unnötiges Risiko ein und hat in der Offensive natürlich auch einfach individuelle Klasse. Ja, du hast Spieler wie Eriksen, wie Meier, wie Wimmer. Das ist dann schon schwierig, die aufzuhalten. Und Wolfsburg, Amura, genau, natürlich. Ja, ja. Wolfsburg hat zuletzt eben sehr viele Punkte gegen Gegner aus der unteren Tabellenhälfte eingefahren. Also ein Zuckerschlecken wird das nicht.
Maxi Arnold fehlt, gelb gesperrt. Ist vielleicht auch ein kleiner Vorteil. Der hat auch schon das eine oder andere Tor gegen die Mainzer geschossen.
Ja, ich erinnere mich vor allem an so zwei verrückte Distanzschüsse. Ich glaube, das eine war ein Freistoß und das andere irgendwann mal in der Frühphase. Auch so ein 30-Meter-Ding. Ist vielleicht auch ein gutes Vorzeichen, dass der diesmal Kurven nicht dabei ist.
Ja, absolut. Und dein Tipp für Samstag?
Ich glaube an einen Heimsieg. Ja, ich glaube, dass es jetzt wieder bergauf geht nach diesem kleinen Rückschlag in Köln. Wenn ich einen Tipp abgeben muss, dann sage ich mal, es wird ein 2-1 für Mainz.
Also wie gegen Heidenheim.
Ja.
Gut.
Pascal? Diesmal hoffentlich ohne Einbruch in der zweiten Hälfte.
Schauen wir mal. Wenn am Ende ein Sieg steht, können Sie
dann nehmen wir es auch, ja. Auf jeden Fall.
Trotzdem happy sein. Pascal, vielen Dank, dass du heute deine Expertise hier abgegeben hast, dir die Zeit genommen hast. Und Gleiches gilt natürlich für euch da draußen. Vielen Dank, dass ihr uns wieder mal zugeschaut habt und mit dabei wart bei 05 Insight. Allen Fans, die am Samstag ins Stadion gehen, wünschen wir natürlich ganz, ganz viel Spaß. Am nächsten Dienstag sind wir natürlich wieder hier an Ort und stelle wie gewohnt, schaltet ein, bleibt uns treu und dann noch einen schönen Abend. Macht's gut.